Die falsche Frage zur Selbstverwahrung, über fremde Wörter, ein zusätzliches Kennwort und die Frage, welches Risiko zu welchem Menschen passt. Der Zettel in der Schublade. Eine ältere Frau, nennen wir sie Anneliese, hat ihr Leben lang Quittungen abgeheftet, Konten im Kopf gehabt, nie eine Rechnung zu spät bezahlt. Sie merkt sich Geburtstage von Großneffen, die sie zweimal im Jahr sieht, aber die vier Ziffern ihrer Bankkarte, die hat sie sich auf einen Zettel geschrieben, der in der Küchenschublade liegt, zwischen Gummiringen und einem Korkenzieher, den niemand mehr benutzt. Sie tippt diese vier Ziffern mehrmals die Woche ein, und trotzdem liegt der Zettel da, für den Fall. Das ist kein Versagen, das ist ein Mensch, der sich selbst kennt. Jetzt stell dir vor, jemand legt dieser Frau eine Reihe fremder Wörter hin und sagt, niemand verlangt, dass du sie auswendig kannst. Stand sie in eine Metallplatte, dann übersteht sie Feuer, Wasser und die nächsten 30 Jahre. Die Platte erinnert sich für dich. Du hältst sie nur nicht jedem unter die Nase, denn wer sie in die Hand bekommt, hat dein Geld. Auch dagegen gibt es ein Mittel. Ein zusätzliches Kennwort, das nirgends auf der Platte steht und ohne das die Platte allein ins Leere führt. Wer das hat, muss die Platte nicht mehr verstecken wie einen Schatz. Eine sichere Schublade genügt. Bequemer wird die Sache deshalb nicht. Es ist ein zweites Geheimnis, das genauso abhanden kommen kann wie das erste und mit ihm das ganze Geld. Über allem steht der eine Satz, der diese Welt von der Bank trennt. Geht etwas schief, gibt es keine Hotline, keinen Schalter, keine Frau hinter Glas, die freundlich nickt und einen Ausweis verlangt. Für Anneliese ist das kein Werkzeug. Es ist vor allem ein Risiko, was ein Mittel tauglich macht. Dasselbe Skalpell kann in der einen Hand ein Leben retten und in der anderen Schaden anrichten. Es liegt nicht am Stahl. Es kommt auf die Hand an, die ihn führt, und darauf, wozu. Tauglich oder untauglich ist ein Mittel immer in Bezug auf den Menschen, der es in die Hand nimmt, und auf das, was er damit erreichen will. Die Wortfolge, die einen ganzen Bestand absichert, liegt genauso in dieser Spanne. Für jemanden, der sie zuverlässig handhabt, der weiß, wie man sie redundant ablegt, wer im Ernstfall darankommen soll, was passiert, wenn er morgen unter einen Bus gerät, passt sie zu seinem Zweck. Für jemanden, der das zusätzliche Kennwort nach einem halben Jahr mit dem Mail-Passwort verwechselt oder der die Platte zwar besitzt, aber nie geklärt hat, wer im Ernstfall wie an sie herankommt, ist sie keine gute Wahl. Nicht, weil das Mittel schlecht wäre, sondern weil es nicht zu seinem Können passt. Das ist der erste Fehlschluss, der leicht untergeht, dass Selbstverwahrung etwas sei, das man entweder verstanden hat oder nicht, als gäbe es eine Schwelle, hinter der man würdig wird. Dabei geht es nicht ums Verstehen, es geht ums Verfügen. Man kann vollkommen begreifen, wie ein Auto mit Kupplung funktioniert und es trotzdem abwürgen. Verstehen und verlässlich tun sind zwei verschiedene Dinge. Und das Zweite ist das, was zählt, wenn jemand Geld über Jahrzehnte halten will, durch Umzüge, durch Krankheit, durch eine Phase, in der er 3 Wochen lang nicht weiß, welcher Tag ist. 2 Preisschilder, kein sicherer Hafen. Wer jetzt sagt, dann gib es eben einem Dritten, hat recht und macht denselben Fehler nur in die andere Richtung. Die Verwahrung bei einem Dritten beseitigt das Risiko nicht, sie tauscht es aus. Etwas abzugeben an jemanden, der es besser kann, ist sonst der unaufgeregte Normalfall. Kaum einer flickt sein Dach selbst, nur weil er einmal eine Leiter besessen hat. Wer die Schlüssel einem Spezialisten überlässt, folgt derselben Logik, nicht einem Versagen. Nur mit einem Unterschied: Beim Dachdecker bleibt das Dach ihres, beim Verwahrer wandert der Bestand aus ihrer Verfügung in seine. Die Frau mit dem Zettel verliert ihr Geld womöglich, weil sie es vergisst. Gibt sie es einem Verwahrer, kann sie es trotzdem verlieren. Der fällt aus, oder er betrügt. Oder jemand legt ihm eine Anordnung vor, nach der dieses Konto ab heute eingefroren ist. Der Anspruch gegen einen Verwahrer ist nicht das Geld selbst, sondern am Ende ein Versprechen. Versprechen sind so gut wie der, der sie gibt. Und niemand kann von außen garantieren, dass dieser jemand verlässlich bleibt, wenn es eng wird, dass er nicht den Besitzer wechselt. Niemand kann garantieren, dass er nicht über Nacht andere Regeln bekommt. Das eine Risiko liegt bei ihr. Das andere liegt bei jemandem, über den sie keine Kontrolle hat. Beides sind echte Risiken. Keines ist null. Nur lässt sich das eine durch eigene Sorgfalt kleiner machen. Das andere bleibt, so gut sie auch aufpasst, in fremder Hand. Wer der Frau zur Drittverwahrung rät, bietet ihr kein verschwundenes Risiko an, sondern ein anderes, das bequemer aussieht. Das mag für sie die bessere Wahl sein, aber es ist eine Wahl zwischen zwei Preisschildern und ehrlich ist sie nur, wenn beide sichtbar bleiben. Die Bitcoin, von denen vermutet wird, sie seien dauerhaft unerreichbar geworden, eine Menge, die je nach Schätzung sehr groß sein soll und die niemand wirklich kennt, sind kein Beleg für Unvermögen. Menschen irren, das ist im Handeln immer schon mitgezählt, kein Charakterdefekt. Man kann diese Menge, wenn man sie überhaupt kennen würde, als Veranschaulichung einer Eigenschaft lesen, die jeder anders verbucht. Es steht kein Verwahrer zwischen dir und deinem Geld. Manche ziehen genau das jeder Alternative vor. Für andere ist es ein Gewicht, das ihnen die Knie wegzieht. Dieselbe Eigenschaft, zwei Urteile darüber. Wer diese Eigenschaft will, bekommt die Kehrseite gleich mit. Wenn der Vorwurf an die Stelle des Arguments tritt, bleibt der Fall, dass jemand dem Zweifler entgegnet, er verstehe es eben nicht und sehe die Sache nicht klar. Darüber lässt sich nachdenken, ohne diese Tonlage zu übernehmen. Wer einem anderen vorhält, er sehe die Dinge nicht, verlässt damit meist die Ebene des Arguments. An die Stelle der Sache tritt eine Rangordnung, hier der eine, dort der andere. Das überzeugt selten und ändert an der Frage nichts, ob das Mittel zu diesem Menschen passt. Schlimmer noch, es kann genau die Menschen vertreiben, die am ehesten profitieren würden. Denn wer hört, er sei der Aufgabe nicht gewachsen, hat womöglich wenig Lust weiterzulernen. Mancher wendet sich ab und mancher greift dann zur bequemsten Lösung, die er findet, nicht zur besten für ihn. Es gibt einen merkwürdigen Widerspruch in dieser Haltung. Sie verteidigt ein Geld, das ohne Erlaubnis und ohne Vormund auskommt und behandelt jeden Neuling wie einen Schüler, der erst die Prüfung bestehen muss. Was ohne Vormund auskommt, verträgt sich schlecht mit jemandem, der am Eingang entscheidet, wer herein darf. Wer eine Seed-Phrase zuverlässig führt, tut es, weil sie zu seinem Alltag passt, nicht weil ihn jemand für würdig befunden hat. Anneliese braucht keinen Lehrer, der ihr sagt, sie sehe die Welt nicht klar. Sie sieht ihre Schublade sehr klar und weiß, was darin liegt und was nicht. Was ihr hilft, falls sie es überhaupt will, ist jemand, der ihr ehrlich sagt, welche Wege es gibt und was jeder davon kostet, und der ihr dann die Wahl lässt. Vielleicht nimmt sie die Schlüssel doch selbst in die Hand, und es wird das Vernünftigste, was sie tun konnte. Vielleicht teilt sie die Last. Oder sie bleibt bei der Bank, weil ihr das Vergessen mehr Angst macht als der Verwahrer, und gibt damit, anders als bei den geteilten Wegen, das eine ganz auf, dass niemand zwischen ihr und ihrem Geld steht. Jede dieser Entscheidungen kann richtig sein. Richtig heißt hier nur, ihre Wahl, mit dem, was sie überblickt, von ihr selbst getroffen. Der Streit, ob Selbstverwahrung, Freiheit oder Selbstüberschätzung sei, geht an der Sache vorbei, weil er nach einer Antwort für alle sucht. Eine Antwort für alle gibt es nicht, weil es nur Antworten für einzelne Menschen gibt. Die Schlüssel selbst zu halten, ist für den einen das Naheliegendste der Welt und für den anderen ein Risiko, das er sich nicht zumuten mag. Beide haben recht, jeder für sich.